Eugen hat ja schon letzte Woche angefangen mit diesem Thema Kultur, Kulturen der Welt, wie sind sie entstanden und so weiter. Das ist ein großes Thema und heute mein Thema ist lokale Kultur und Reich Gottes Kultur. Und es ist so ein großes Thema. Wenn man schon anfängt bei der Definition, was ist Kultur? Da gibt es schon tausend verschiedene Definitionen. Und dann Reichsgotteskultur ist so groß. Und wir können heute nur irgendwie einen Aspekt davon anschauen. Und ich glaube, die Predigtserie wird auch weitergehen. Da gibt es dann noch Raum, das auszubauen und alles. Also, erstmal heute sehen, was ist Kultur und was ist mit Kultur gemeint. Der Begriff Kultur entstammt dem lateinischen Wort colere und bedeutet so viel wie bebauen, bestellen, pflegen. Jede Kultur hat ihre Besonderheiten und ihre eigenen, für sie typischen Orientierungen. Diese prägen die Angehörigen einer Kultur und formen deren Identität. Diese Orientierungen beeinflussen das Wahrnehmen, das Denken, Werten und Handeln all ihrer Mitglieder und definieren ihre Zugehörigkeit zur Gesellschaft. Also langer Satz, mit anderen Worten, Kultur ist etwas, wo durch die Menschen entstanden ist und jede Kultur prägt den Menschen anders, je nachdem, welche Werte, welche religiösen Vorstellungen in diesem Lebensbereich sind. Und wir alle sind geprägt von einer Kultur, wo wir aufgewachsen sind. Also, um das mal ein bisschen besser zu verdeutlichen, habe ich ein anderes Bild gefunden. Und zwar so wie ein Eisberg. Ein Eisberg sieht man nur einen kleinen Teil obendrauf, der ist sichtbar. Und dort zeigt sich die Auswirkungen der Kultur, in der wir aufgewachsen sind, von der wir geprägt sind. Und verschiedene Bereiche werden dadurch geprägt, die Verhalten, Kunst, Tradition, Musik, Essen, Symbole, Sprache. All das sind Sachen, die von wo rauskommen. Und zwar, die kommen von unseren Einstellungen, von unserem Glauben, von unseren Werten. Nur die sieht man nicht. Die leben in uns, von denen sind wir geprägt. Aber nur diese zusammen mit dem Verhalten ergibt die Kultur. Also beides, das gehört zusammen. Und das macht unsere Kultur aus. Das, was wir nicht erkennen, aber für das Verständnis von Kultur ungemein wichtig ist, das sind die Werte, die Weltanschauung und die Grundhaltungen von uns, die man hier jetzt nicht so sieht. Und das Ganze macht die Kultur aus. Das Interessante ist, dass wir uns sehr oft nicht bewusst sind, was da in uns vorgeht, was uns geprägt hat. Und ist unsichtbar und häufig sehr unbewusst. Wir sind halt da aufgewachsen. Man muss nicht denken, was man machen muss. Man macht es zum Beispiel bei der Geburtstagsparty. Alle feiern Geburtstag, ganz normal. Nicht in jeder Kultur, dass man Geburtstage feiert. Aber bei uns ist es normal. Und was macht man ganz normal? Man zündet Kerzen an, gell? Für jedes Alter. Wenn man dann älter wird, wird es schwierig. Dann hat man nur noch symbolische Kerzen irgendwo stehen. Und dann, was macht man? Ausblasen. Auf einmal ausblasen. Und was macht man dabei? Man wünscht sich was. Und wer hat uns das beigebracht? Das ist sehr oft Teil von einer Kultur oder von unserer Prägung. Vielleicht macht nicht jeder, aber sehr viele, sehr häufig ist das so. Also, es heißt, wir alle tragen Kulturbrillen, durch die wir die Welt sehen. Und hier ist die deutsche Brille. Und die hat die meisten von uns auf, die Deutschen, halt hier, wo so. Das Interessante ist, dass man gar nicht merkt, dass man die Brille auf hat. Die merkt man dann eher, wenn man in einer anderen Kultur ist. Und dann reflektiert man ein bisschen mehr seine eigene Kultur. So zum Beispiel, als wir in der Türkei waren, hatten wir viel mit Amerikanern zu tun. Und von denen haben wir einiges gelernt. Und einiges ist auch mir bewusst geworden, wie ich als Deutscher hier aufgewachsen bin. Und zwar, das Thema ist Ermutigung. Und ich habe gemerkt, dass die Amerikaner sehr ermutigend sind. Wenn irgendwas gut ist, dann ermutigen sie einem gleich. Und es macht Mut. Und ich habe gemerkt, in meiner Kultur, in meiner deutschen Kultur, wie ich aufgewachsen bin, gibt es nicht. Das größte Lob, das wir haben, ist nicht schlecht. Nicht schlecht gemacht. Und es ist dann schon eine Top. Oh, da denkt man schon, ha, gut. Irgendwie haben wir Angst, jemanden zu loben, der könnte ja stolz werden oder sonst irgendwas. Aber das fällt einem gar nicht auf. Und kürzlich war die Judith bei der Arbeit, wo sie da in dem Wohnheim arbeitet. Und da sagt ihr eine Mitarbeiterin, Judith, du ermutigst zu viel. Und Judith, ha. Sie machen doch nur das, was sie machen müssen. Wenn du es jetzt ermutigst, dann denken sie, sie machen was Besonderes. Und genau die typische deutsche, verallgemeinert, Denkweise, wo wir haben. Wir merken das gar nicht. Aber die Judith, dadurch, dass wir viel mit Amerikanern zusammen waren, es hat abgefärbt. Wir haben was gelernt, auch ermutigend zu sein. Aber eigentlich ist es natürlich, wir wissen, ist eigentlich eine biblische Wert, dass man ermutigt. Und wir sehen viele Stellen, wo auch Gott was zu sagen hat, wo er erst das Gute sagt und einen ermutigt. So, hier ist die deutsche Brille. Dann Umgang mit Zeit. Jede Kultur ist da ein bisschen anders. Und ich habe mich sehr schwer getan, als ich in der Türkei gelebt habe, mit dem Zeitverständnis. Dass eben die Zeit nicht so genau und pünktlich genommen wird. Hier geht's los. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gottesdienst fängt an. Genau auf die Sekunde. Und so sind auch die Züge hier. Aber ist nicht überall so. Naja, manchmal. Sie versuchen es. David Devinish hat immer erzählt, Beispiele, wo er auch in anderen Ländern gedient hat. Und eines Tages ging er mal zu einem war ein Gottesdienst angesagt, er war Prediger, sie gingen hin und war noch niemand da. Und dann fragte er den Pastor, den anderen Gemeindeleiter, wann fängt denn der Gottesdienst an? Dann guckte der ganz komisch an. Ja, ist doch klar, wenn alle da sind. Wie kann man so eine dumme Frage stellen? Und so in der Kultur ist das normal, so ist es. Aber für uns, wann? Genau. Und dann auch verschiedene Formen der Begrüßung. Also ich habe schon ein paar Mal erlebt, wir waren auch in der Türkei, wir haben jemanden kennengelernt und wollten jemanden begrüßen. Und da war eine streng muslimische Frau und ich strecke meine Hand aus zur Begrüßung, so wie man es halt macht als Deutscher, gell? Und kommt keine Hand entgegen. Und dann, bis ich dann gelernt habe, das ist eine sehr religiöse muslimische Frau. Wenn die einem Mann eine Hand gibt, dann verdirbt es das Gebet, was sie eigentlich gesprochen hat vorher. Also es macht es zunichte. Also jetzt bin ich immer vorsichtig. Jetzt in der Corona-Zeit ist sowieso kein Problem. Macht man mal von Entfernung so oder so. Aber auch das ist ganz unterschiedlich. Ja, in manchen Kulturen sieht man, da laufen die Männer Hand in Hand rum. Und denken, das ist dann schon schlecht. Was? Ist der ein Schwuler oder was? Nee, das ist ganz normal. Das drückt die Freundschaft aus. Und ich habe auch schon erlebt, dass jemand einen Mann meine Hand ganz lange hält. Und ich habe schon jetzt... Aber man muss das verstehen, das ist nicht irgendwas Zweideutiges oder denken Sie sich halt in der Kultur. Und es drückt was aus. Und so gibt es verschiedene Brillen. Es gibt die Schweizer Brillen. Und ihr merkt schon, obwohl man sehr nahe zusammen ist, Schweizer Kultur ist anders. Da gibt es Unterschiede. Und dann natürlich amerikanische, schon erwähnt. Dann gibt es die koreanische, auch eine ganz andere Kultur, eine Schamkultur. Ehre ist sehr wichtig. Und dann gibt es die türkische Kultur. Und dann natürlich gibt es die Kultur hier. Der Verliebten, die sehen gar nichts mehr. Das heißt ja, Liebe macht blind. Okay, noch ein Scherz hier, dass keiner einschläft. Und gut, ist Kultur gut oder schlecht? Wir müssen im Hinterkopf behalten, dass Kultur ist entstanden durch gefallene, sündige Menschen. Und sie sind da Teil davon. Und diese Menschen haben diese Kultur geformt. Und es ist die Kultur, ist eine Kultur normal, die durch Kain entstanden ist, also Kain und Abel. Kain und seine Nachkommen, die haben die erste Stadt gebaut. In der Stadt entsteht Kultur. Dann die Musik und so weiter. Und dann das Königreich und so weiter. Und dann nach der Flut ebenfalls die Kultur in Babel. Eugen hat letzte Woche schon ein bisschen davon erzählt und deutlich gemacht, was da geschah. Und das ist eine Kultur, wir Menschen bauen einen Turm in den Himmeln. Wir Menschen schaffen ohne Gott das Paradies hier auf Erden. Gemeinsam gegen Gott und sein Wort, sein Befehl. Er hat gesagt, verstreut euch. Nein, sie haben sich zusammengetan gegen das, was Gott gesagt hat. Und das ist der Ursprung der Kultur. Deswegen muss man sich heute nicht wundern, all diese Einflüsse sind genauso heute noch da. In jeder Kultur gibt es antigöttliche und antichristliche, dämonische Elemente oder Werte. Es gibt neutrale Werte und es gibt Reich Gottes Elemente, Reich Gottes Werte in der Kultur. Und ich will jetzt ein paar Beispiele nennen davon. Nochmal kurz, ich kann es hier nur kurz anrühren, zum ersten Punkt antigöttliche und antichristliche, dämonische Werte. Es ist nicht von ungefähr. Die Werte, wo wir drin leben, die Philosophien und Anschauungen, sind nicht wertneutral. Und es heißt in der Bibel, Lehren von Dämonen. Viele dieser Ansätze sind dämonisch. Warum? Zum Beispiel wird verleugnet, dass der Mensch nicht gut ist. Dass ein von Jugend auf neigtes Herz zum Bösen. Und aus dem Herzen kommen alles Mögliche, Neid und alles Mögliche. Aber es wird gelehrt, der Mensch ist gut. Darauf ist die ganze Philosophie, die ganze Psychologie und alles aufgebaut. Und da ist schon der Ansatz falsch. Denn wenn der Mensch eben nicht gut ist, oder wenn er gut ist, braucht er keine Erlösung. Danke. Dann braucht er Gott eigentlich nicht. Und deswegen antichristlich, antigöttlich. Wir brauchen Gott nicht. Und ja, dämonische Lehren, Marxismus, ganz klar. Es gibt nur Materie. Es gibt eigentlich nicht das Übernatürliche. Es gibt nicht Gott. Und so weiter. Ihr versteht, was ich meine. Jetzt will ich noch ein paar Beispiele davon geben. Erste Beispiel habe ich schon genannt. Neutrale Elemente können zum Beispiel sein, wenn eine Kultur religiös ist. Das ist ein neutrales Element. Menschen sind offen für das Religiöse. Das kann zum Guten sein, dass sie Christen werden können einfach oder dass man das benutzen kann, wenn jemand zum Glauben kommt. Oder es kann dann in eine andere Religion übergehen. Also beides, kann für beides da sein. Wenn die Menschen offen sind, dann auch für Irrlehren und Sekten und ja, falsche Religionen. Aber es ist eigentlich ein neutrales Element und kann auf beide Seiten gehen. Dann Reich Gottes Elemente. Zum Beispiel, wieder möchte ich die Türkei anführen, in der Kultur ist ein ganz hoher Wert, ist die Gastfreundlichkeit. Die ist in der Kultur drin. Und wir wissen aus der Bibel, dass Gastfreundlichkeit ist Teil der biblischen Kultur. Und deswegen ist es etwas Gutes. In Deutschland viele christliche Werte sind noch in der Kultur. Ehrlichkeit, Fleiß und so weiter. Und so gibt es in jeder Kultur die antigöttlichen Sachen, es gibt die neutralen Sachen. Und es gibt die Reichgottes-Elemente. So, jetzt wollen wir mal gucken, was ist das Reich Gottes? Jetzt haben wir die andere Kultur angeguckt. Jetzt Reich Gottes-Kultur, was ist das? Und dazu gehen wir auch wieder zurück zu Adam und Eva. Adam und Eva, die sollten die Erde untertan machen. Gott hat die da reingesetzt. Und die Erde sollte durch sie eine Enklave oder ein Gebiet des Reiches Gottes werden. Und es sollte so sein, dass die Menschen in einer liebevollen Beziehung zu Gott leben und auch zueinander und im Gehorsam zu ihm, zu Gott, sich die Erde untertan machen. Also Gottes Plan war, dass Gottes Reich, Gottes Herrschaft, Gottes Kultur hier auf der Erde angesiedelt wird. Und Adam war sozusagen der Abgesandte, wie ein Botschafter, der das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes, die Kultur Gottes hier auf der Erde verbreiten sollte. Wir wissen, dass das nicht geglückt ist. Und es ging dann sehr schnell auch bergab mit der Menschheit. So schlimm, dass Gott gesagt hat, ich muss nochmal von vorne anfangen, weil es so rapide und schnell bergab ging und die Gesellschaft dämonisiert wurde, gewalttätig war. Könnt ihr es in 1. Mose Kapitel 4 bis 6 da lesen, was da los war. Aber Gott hat seinen Plan nicht geändert. Er hat dann mit den Abraham berufen. Er war gehorsam im Glauben. Und dann hat er ihm verheißen, er wird eine Nation daraus machen. Und in dieser Nation, mit dieser Nation, wollte auch Gott hier auf dieser Erde sein Reich bringen. Er wollte, dass die Menschen mit Gott eigentlich zusammenleben. Und durch die 10 Gebote wird die Beziehung zu Gott und den Mitmenschen geregelt eigentlich. Aber es hat auch nicht geklappt. Und das war mal besser, mal schlechter. Wir haben durch die ganze Geschichte durch. Und der Mensch konnte es nicht machen. Er war in Rebellion gegen Gott. Aber Gottes Plan ging weiter. Und so kam dann Jesus auf diese Welt. Halleluja, Halleluja, sagt jemand. Und was hat er gemacht? Er hat gepredigt, was eigentlich das Reich Gottes ist. Er hat gesagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch gekommen. Mit Jesus kam die Herrschaft Gottes auf die Erde. Und als ihn die Jünger mal gefragt haben, ja, wie betet man denn? Wie soll man denn beten? Was ist denn das Wichtige? Wie soll man beten? Da wurde dann ganz klar, Jesus drückt es aus. Im Vater unser. Und zwar gleich am Anfang, nachdem geheiligt werde dein Name, nach der Anbetung, kommt dein Reich komme, das Reich Gottes komme. Dein Wille geschehe hier auf Erden, so wie er auch im Himmel geschieht. Also genau das, was Gott geplant hatte im Garten Eden, das macht Jesus im Großen. Und Gott möchte, dass Gottes Herrschaft auf die Erde kommt, dass seine Kultur sichtbar wird und sich verbreitet auf der Erde. Und deswegen ist er gekommen. Und dass das Priorität hat, kommt immer wieder zum Ausdruck, auch in Matthäus 6, Vers 33. Da heißt aber, sucht zuallererst, zielt auf das, strebt danach, strebt zuerst nach dem Reich und nach seiner Gerechtigkeit, nach der Gerechtigkeit des Reiches Gottes, nach seiner Art und Weise, Gerechtes zu tun und gerecht zu sein. Das hat Priorität. Hat es Priorität auch in deinem Leben? Oder beten wir nur, gib uns unser tägliches Brot und vergib uns unsere Sünden? Das kommt weiter unten in der Gottes Prioritätsliste. Erste Priorität, dass sein Reich hier kommt, auf diese Erde, dass sein Wille hier geschieht, dass die Kultur Gottes hier die weltliche Kultur durchdringt. Wir wissen, dass im Endeffekt es nur ein Anbruch ist, dass die Vollendung dieses Reiches erst sein wird, wenn Jesus wiederkommt. Und der neue Himmel und die neue Erde, wo Gott unter den Menschen wohnt und wo es kein Leid und kein Geschrei mehr gibt und kein Fluch mehr gibt. Wo genau das passiert, was Gott eigentlich am Anfang machen wollte. Aber da sind wir noch nicht ganz. Aber Jesus redet von dieser Reich Gottes Kultur in seiner wegweisenden Predigt, die Bergpredigt. Da spricht er davon. Er ist der König, Jesus ist der König. Der König verkündigt die Werte des Reiches der Himmel in den Seligpreisungen. Und die Werte prägen die Kultur. Und deswegen sind die Werte, die zugrunde liegen, ganz wichtig. Und wir gehen ein bisschen noch auf die Werte ein, gleich. Dann der König als zweites, weiter, Matthäus, alles Matthäus 5, 13 bis 16. Der König verkündigt den Einfluss des Reiches auf die Gesellschaft. Hier sind wir wieder mittendrin. Weil durch wen? Wir sind das Licht und Salz auf dieser Welt. Wir sollen die Kultur ausbreiten, die Kultur Gottes, die Reichsgotteskultur. Ohne Salz ist es fade. Ohne Licht ist es dunkel. Wer bringt es rein? Wer bringt den Geschmack rein? Wer bringt eine gute Kultur rein? Wer bringt das Licht in die Dunkelheit? Wer? Wir. Amen. Amen. Wir sind's. Wir. Niemand anders. Und heute kamen viele gute Worte, wo man genau das gesehen hat, dass das passiert. Und passieren soll, mehr passieren soll. Das ist unser Auftrag. So, und dann als drittes, der König Jesus die Kultur des Reiches der Himmel. Also Reichsgotteskultur in den 5, 17 bis 7, Vers 29. Und da, ich kann es nur kurz durchgehen. Eine Kultur der Gerechtigkeit bestimmt das Handeln. Eine Kultur des Vergebens. Eine Kultur der Reinheit. Da geht es um Lust, Ehebruch und so weiter. Eine Kultur der Ehrlichkeit. Euer Ja sei ein Ja. Und euer Nein ein Nein. Und eine Kultur der Nachsichtigkeit. Nicht Auge um Auge. Zahn um Zahn, sondern eine Kultur der Nachsichtigkeit, eine Kultur der Liebe, sogar der Feindesliebe, eine Kultur der Bescheidenheit. Keine religiöse Schau, sondern eine Kultur der Demut, eine Kultur des Betens, hier ist auch das Vaterunser drin, eine Kultur des Vertrauens, Umgang mit Geld und Reichtum, Vertrauen in Gott und eine Kultur der Demut, kein Richtgeist, dass man andere abwertet, dass man sich selber als besser hinstellt und auf andere unterschaut. Eine Kultur des Bittens, geht es um die, wer bittet, dem wird gegeben, wer anklopft, wird aufgetan, dass man dranbleibt. Eine Kultur des Gebens und der Großzügigkeit. Eine Kultur der Unterscheidung des Guten und Bösen. So, ganze Reihe haben wir unser Leben lang zu tun damit. Und aber wir haben eine Idee davon. Nur, wie setzen wir das um? Eine Kultur der Klugheit, hören auf Gott und tun. Okay, so, jetzt kommen wir zu dem. Hier gibt es einen Konflikt als Christ zwischen lokaler Kultur, also der Kultur, wo wir aufgewachsen sind, der Prägung und der Reich Gottes Kultur. Das ist eine Spannung. Ich möchte mal ein Beispiel nehmen, auch aus meiner Erfahrung hier in der Türkei. Es ist so, Leute werden Christen, ja auch nicht anders oft, Leute werden Christen und was passiert? Sie verändern ihr Verhalten. Natürlich, sie begegnen Jesus und alles, werden wiedergeboren, das sei mal alles mit drin. Und was lernen sie? Wie mein Gottesdienst sich verhält. Sie lernen, bei der Anbetung, Liedersingen, muss man die Hände heben. Und dann lernen sie, wie man eine neue Sprache, Kananäisch, die fromme Sprache, Blut Jesu und so weiter. Und normale Menschen würden es ja nicht richtig verstehen. Die werden dann gelernt. Viele Sachen, wo sichtbar sind, verändern sich. Man kann sehen. Aber viele Sachen verändern sich nicht. Und die liegen im unsichtbaren Bereich. Die liegen da drunter. Und viele sind im Innern noch Moslems. Sie sind echte Christen geworden, weil sie Jesus angenommen haben. Aber ihrem Denken und in ihren Werten, in ihrer Weltanschauung sind sie noch mal. Kultur? Ja, genau. Richtig. Und ich werde gerade mal ein Beispiel hier. Es ist okay, dass man kleine Lügen gebraucht, um das zu erreichen, was man will. Und das wird dann auch so gemacht weiter. Ganz konkretes Beispiel. Es ist so, dass wenn man dort irgendwo wohnt, dass man dort in der Nähe in die Schule die Kinder schicken muss. Und manchmal sind die Schulen dort in der Gegend halt keine guten Schulen. Und man will ja sein Kind auf eine bessere Schule, eine andere Schule schicken, wo besser ist, wo man gehört hat, die ist besser. Jetzt kann man das natürlich nicht machen offiziell. Und was macht man? Man versucht, das Kind woanders anzumelden, halt, wo die gute Schule ist, dass man dann Wohnort hat in der Nähe. So fragt man dann Bekannte, kann ich mein Kind dort anmelden in der Schule, in dem Haus, dass sie dort zur Schule gehen kann. So wird dann halt hier ein bisschen so getrickst. Oder anderes Beispiel. Anderes Beispiel ist, dass man ist jemand im Krankenhaus, die Oma, und man weiß, es geht ihr schlecht. Und jetzt hat man einen Bruder oder eine Schwester oder eine Mutter, und er sagt, man will ja nicht, dass sie sich aufregen oder dass sie in Panik kommen. Oder dass sie auch krank werden. Also sagt man nichts. Oma ist okay, da geht's gut. Bisschen ein paar Monate später, Oma ist gestorben. Das kann man natürlich gar nicht sagen. Es wäre ja ein Schock. Die Person würde ja ausrasten und so voll Trauer sein. Also sagt man nichts. 2 Jahre vergehen. Irgendwie kommt es raus und die Oma ist tot. Und Ja, so ist es. Und das machen Christen. Das können wir ja nicht sagen. Also, warum ist so noch von dieser Kultur innerlich geprägt? Und bei uns hat es andere Beispiele. Bei uns ist es genauso. Ich habe die Woche einmal unseren Schwager, meinen Schwager besucht, Judiths Bruder. Der hat erzählt, ein führender christlicher Psychologe in Deutschland, der ein großes christliches Haus, Psychiatrie oder Ding leitet, hat ein Buch veröffentlicht und hat geschrieben, ja, also Homosexualität ist okay, wenn man den anderen liebt, wenn wirklich Liebe da ist zwischen denen. Und hat es dann begründet, ja, früher die Leute sind, da war ja keine Liebe in der Ehe, die sind ja alle verheiratet worden, also haarsträubende Ding. Und ist jemand, wo viele hinschauen und sagen, ja, das ist ein christliches Haus, da schicken wir unsere Leute hin, dass ihnen geholfen wird. Was ist passiert? Dieser Mann, ich kann es natürlich nicht genau sagen, aber er hat den Werten, die heute vorherrschen, hat er übernommen. Und hat versucht, diese Werte biblisch dann auch noch recht zu rechtfertigen. Und wir alle machen es mehr oder weniger so. Wir versuchen, unsere Sachen, die wir haben, zu verteidigen. Und wir vergessen, wie sehr wir geprägt sind. Also gerade hier habe ich eine Studie vom letzten Jahr, Umfrage, und zwar wie viel die tägliche Nutzungsdauer der Medien in Deutschland. Ganz vorne ist das Fernsehen, weiß nicht, ob man sieht, 236 Minuten täglich Durchschnitt. Dann ist das Internet, ich glaube, es kommt, man sieht es nicht gut, deswegen sage ich es, Internet, inhaltlich, dazu gehört aber auch Internetbanking und so weiter. Dann Radio, sicher Musik auch dabei, aber viele Nachrichten, Deutsche Welle und so weiter. Dann geht es dann hier weiter runter zu den Büchern, gedruckte Bücher oder digital. 26 Minuten täglich. Da würde ja auch die Bibel dazugehören, oder? Und dann habe ich mich gefragt, 420 Minuten am Tag werden die Medien im Durchschnitt genutzt in Deutschland. Das sind wie viele Stunden?
Sieben Stunden.
Was für ein Einfluss setzen wir uns aus? Durch was werden wir geprägt? Durch diese. Auch durch Filme. Da sind Werte drin. Da sind Botschaften drin. Und ich gucke auch gern einen guten, spannenden Film an. Aber die Werte da drin sind manchmal haarsträubend. Haarsträubend. So, jetzt habe ich nicht mehr viel Zeit. Gut, wie können wir zu einer biblischen Weltanschauung kommen? Ihr könnt ja alle den Vers im Römer 12, dass wir unsere Gedanken, unser Denken erneuern lassen müssen. Wie? Durch das Wort Gottes. Durch diese Werte, die im Wort Gottes sind, durch die Kultur, die dort beschrieben wird, die muss uns prägen. Aber wenn wir dafür keine Zeit geben, wie soll man geprägt werden? Die Umwelt prägt uns. Nicht wir die Umwelt. Sie prägt uns. Durch die ganzen Dinge, was an uns kommt. Und wenn wir nicht da klar sind, dass wir prüfen können, hier steht, dass ihr prüfen könnt, was Gottes wohlgefälliger und vollkommener Wille ist. Und dass ihr prüfen mögt. Und wie können wir prüfen? Was in diesem Bereich, was ist Gottes schöpfungsgemäße Absicht? Was ist sein Entwurf, sein Design für diesen Bereich des menschlichen Lebens oder der Kultur? Das ist die erste Frage, die wir uns stellen müssen. Was war Gottes Absicht? Wie wollte er eigentlich diesen Bereich haben? Und dann die zweite Frage, wie ist dieser Bereich des menschlichen Lebens und der Kultur durch menschliche Sünde verdorben und in falsche Bahnen gelenkt? Und dann plötzlich gehen uns auch die Augen auf und wir realisieren, oh, da geht's hin. Das sind die Parolen. Was steht hinter dieser Aussage, Philosophie oder politischer Parole? Was steht dahinter? Das müssen wir prüfen, da müssen wir gucken, das müssen wir nicht einfach schlucken und denken, naja, die machen schon. Weil es beeinflusst uns. Glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Wenn er nichts mitnimmt von heute, nehmt es mit, prüfen. Was sind die Philosophien? Was sind die Parolen? Was steht dahinter? An die göttlichen, an die christlichen Aussagen und Werten. Angepasst leben, indem wir die Kultur in uns aufnehmen, oder Licht und Salz sein. Anpassung oder Licht und Salz sein. Unsere Kultur durch die Reich-Gottes-Kultur prägen oder von der Kultur der Welt geprägt werden. Und das ist mein letzter Satz hier. Da schreibt es auch im Johannes, 1. Johannes. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Die Welt, das schließt die Kultur mit ein, die Denkweise dieser Welt, die Ziele dieser Welt, die Wertevorstellungen und die Weltanschauung. Unser Glaube ist es, ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Diese Anschauungen, dass wir sie erkennen, dass wir sie überwinden im Glauben und für unsere, beziehungsweise für Gottes Werte und Weltanschauungen stehen und aufstehen und Licht sind. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Amen. Können wir gerade aufstehen? Vater, ich danke dir, dass du einen wunderbaren Plan hast mit dieser Welt und dass du möchtest, dass dein Reich auf dieser Welt kommt und sich ausbreitet. Danke, dass dein Reich schon gekommen ist. Und danke, dass wir schon viel sehen, dass dein Reich in vielen Bereichen auf diese Erde gekommen ist. Aber wir sehen auch, Herr, dass in vielen Bereichen Dunkelheit herrscht, in vielen Bereichen antigöttliche Werte uns beigebracht werden. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns Unterscheidung gibst, dass du uns hilfst, dass wir von dir und deiner Kultur geprägt werden, von deinen Werten, dass wir deine Weltanschauung bekommen können, dass wir aus deiner Perspektive die Welt sehen können, die Menschen sehen können und dass wir wirklich Licht und Salz in dieser Welt sind. Durch deine Gnade, durch deine Kraft, in Jesu Namen. Amen.